Bundesverfassungsgericht, wir haben es gerade gehört, hat die Umetikettierung der Corona-Hilfen für nicht gesetzesmäßig erklärt. Eine Klage der Union hat dazu geführt. Und die einfache Frage, wie konnte es dazu kommen?
Es ist so dazu gekommen, dass die Auffassung, die politische, aber auch die juristische in den Ministerien war, dass man einen Krisenfall, der in einem Jahr passiert und der aber fortwirkt und Maßnahmen nach sich zieht, die in dem Jahr nicht abgearbeitet werden, in einem Fonds mit einem Beschluss bearbeiten kann. Also ich mache ein Beispiel, das sozusagen verwandt ist. Es gibt auch einen Flutopferfonds oder einen Nothilfefonds, dass die Katastrophe jetzt in diesem Fall im Ahrtal ist in einem Jahr passiert. Aber natürlich dauert es länger, Brücken, Häuser und so weiter zu erneuern. Und trotzdem wurde jetzt nicht immer wieder der Notfall ausgerufen oder hergestellt. Es hat einfach länger gedauert. Und so war die Überlegung Anfang der Legislatur. Corona war vorbei. Die deutsche Wirtschaft war aber noch nicht wieder robust genug da. Wir nutzten das Geld für weitere Schritte.
War Ihnen klar, Herr Habeck, dass es möglicherweise nicht ganz klar ist? Sie haben eben was Interessantes gesagt. Sie sagten gerade, da hatten wir Fachleute, da hatten wir Beamte, da hatten wir Menschen, die das für zulässig befunden haben. Ich habe hier was ganz anderes vorliegen. Schon im Januar 2022 sagt der Bundesrechnungshof in einer Stellungnahme für den Haushaltsausschuss folgenden Satz: Die Zuweisung von 60 Milliarden Euro an den Energie- und Klimafonds erscheint unter mehreren Aspekten verfassungsrechtlich zweifelhaft. Das war 2022. Und im August 23 und dann bezogen auf die 200 Milliarden, sagt der Bundesrechnungshof. Der Bundesrechnungshof hat zu jeder Facette des vom Bundesfinanzministeriums gewählten Vorgehens, Achtung, erhebliche Bedenken. Das heißt, da gab es ganz klare Warnungen. Und bevor Sie antworten, vielleicht hören wir noch mal ganz kurz selber rein. Sie selber hatten im Juni des vergangenen Jahres ebenfalls so eine Ahnung, dass das möglicherweise schiefgehen könnte. Es wenige Monate her war diesen Sommer, war im Juni diesen Jahres.
Wir haben eine Herausforderung bei der energieintensiven Industrie, Stahl, Chemie, Kunststoffindustrie. Und da wiederum würde ich tatsächlich sagen, schadet es dem Standort, wie übrigens auch der Wärmewende, dass die Union im Moment gegen die Gelder, die dafür reserviert sind, klagt. Das in der Tat würde bedeuten, dass uns der Fußboden weggezogen wird, auf dem wir versuchen, die wirtschaftliche Situation in Deutschland zu stabilisieren. Wenn diese Klage erfolgreich ist, das würde Deutschland wirklich wirtschaftspolitisch hart treffen. Wahrscheinlich so hart, dass wir das nicht bestehen werden.
Das ist ein Wahnsinnssatz, also in zwei Teilen. Das erste ist, man hat das Gefühl, Sie selber ahnen, das könnte schiefgehen. Und das Zweite ist, Sie sagen, wenn das schief geht, dann wird uns das so hart treffen, dass wir uns davon nicht mehr erholen.
Nun erst einmal, dieser ganze Komplex der Schuldenbremse und ihrer Auslegung ist ja bisher noch nie durchgeklagt oder durchgeurteilt worden. Insofern gab es verschiedene Stimmen, so oder so, und aber noch keine juristische Bezugsgröße. Die haben wir jetzt vom Bundesverfassungsgericht bekommen. Jetzt herrscht Klarheit, dass die Schuldenbremse im deutschen Grundgesetz sehr streng, sehr fundamental ist und auch so ausgelegt werden muss.
Zu Recht?
Da war natürlich aber trotzdem, das hat das Bundesverfassungsgericht, unser höchstes Gericht, so entschieden. Und das Recht, das es spricht, ist das Recht in der Bundesrepublik Deutschland. Trotzdem ist der zweite Teil auch richtig. Wir sind in einer krisenhaften Situation. Ich würde sagen, in einer Polykrise. Verschiedene Krisen überlagern sich, als die Regierung angefangen hat, noch immer die Nachwirkungen der Corona-Pandemie, also der tiefe wirtschaftliche Einbruch. Dann kamen die Energiekrisen dazu. Dann kam die instabile Weltlage dazu. Auch Absatzmärkte haben sich anders entwickelt oder sind nicht wie eigentlich erwartet stark. China als Beispiel. Und dazu kommt ein hochwettbewerbskompetitives Umfeld, das wir so gar nicht kennen. Die anderen großen Wirtschaftsräume subventionieren massiv für den Aufbau der nächsten Phase der industriellen Produktion. Das heißt, das Land, die Energie, die Industrie des Landes steht massiv unter Druck. Und vor diesem Hintergrund, unabhängig jetzt von der Rechtsprechung, ist die Lage schon ohnehin angespannt.
Ja.
Um in dieser Lage die wirtschaftliche Substanz Deutschlands zu schützen, weiterzuentwickeln, den Wohlstand zu erneuern, Arbeitsplätze zu schaffen, Regionen zu stabilisieren, haben wir diese Gelder gut brauchen können. Und das ist ja das Problem, vor dem wir jetzt stehen. Jetzt sind sie erst einmal weg und wir müssen an anderen Stellen andere Summen oder ähnliche Summen auftreiben, damit dieses Projekt, das ist ja noch immer notwendig und richtig, nämlich die Stabilisierung der deutschen Wirtschaft in diesem feindlichen Umfeld, dass wir das irgendwie hinbekommen können.
Nochmal, hier geht's um richtig was. Man möchte fast sagen, sehr historisch, um einen bekannten deutschen Bundeskanzler mal zu zitieren. 60 Milliarden, die ökologische Transformation eines ganzen Landes. Der zweite Fonds, 200 Milliarden, um Gaspreis und Strompreis und so weiter zu subventionieren, ebenfalls mittlerweile gesperrt. Ein ganzes Land, das massiv verunsichert ist. Wir haben Sie gerade gehört. Sie hatten im Juni schon eine Idee davon, wie das ausgehen könnte. Frau Fromm, die hier bei uns ist, hat es ebenfalls schon sehr früh gesagt und sagte, mach das nicht, das ist keine gute Idee. Frau Grimm, Entschuldigung, habe ich Frau Fromm gesagt? Entschuldigung, Frau Grimm, die bei uns ist. Und jetzt hat man das Gefühl, Sie sind kalt davon erwischt worden. Gibt es einen Plan B? Wie haben Sie mit dem Finanzminister, wie haben Sie mit dem Bundeskanzler sich darüber ausgetauscht?
Ich komme gleich zu dem Plan B oder zu der Bewältigung der Situation, aber ich würde gerne noch einmal deutlich machen, dass die 60 Milliarden die staatlichen Ausgaben sind. Die Summe, die sie auslösen sollen, die Investitionen, ist ja x-fach größer. Das wird Stefan Weil gleich, wenn er möchte, aus Niedersachsen erzählen können. Es soll ja Investitionen von Industrie oder von Unternehmen anregen, auch private Investitionen. Also die Summe, die der deutschen Volkswirtschaft fehlt, ist viel größer als die 60 Milliarden. Die sind ja nur sozusagen der Kick-off oder der Start für weitere Investitionen. Und dann muss man ebenfalls verstehen, weil das am Anfang, als das Urteil da war, fast so ein bisschen verlächerlich gemacht wurde. Also als wäre es irgendwie ein Orchideenproblem, das wir im Land haben. Mit diesen Investitionen werden Arbeitsplätze geschaffen oder gehalten, werden Regionen stabilisiert. Auf diese Investitionen setzen ganze Betriebszweige, die dann wieder Aufträge generieren für den Maschinenbau, für die Handwerker und die Maschinenbauer, die kaufen Brötchen, die reisen, die gehen in Restaurants. Also genau. Es geht tief in die wirtschaftliche Substanz der deutschen Wirtschaft rein. Nur, dass man einmal klar hat, worüber man redet. Es geht nicht darum, dass man irgendeine Haltung so oder so zum Klimaschutz haben kann und dann ist es halt ein bisschen weniger. Es geht darum, dass in dieser angestrengten Situation, unter der das Land steht, jetzt die Möglichkeiten massiv geschwächt sind, vorläufig erst einmal geschwächt sind, sich daraus zu arbeiten oder sich dagegen zu wehren. So, und natürlich gibt es Vorbereitungen, aber das Urteil ist lang und die Begründung ist lang. Wir hatten heute die Anhörung im Haushaltsausschuss, also lauter Experten haben nochmal ihre Sicht dargestellt. Wir sind weit fortgeschritten in den Haushaltsberatungen und das muss jetzt alles zusammengebracht werden. Das ist natürlich nicht ganz trivial. Deswegen macht es Sinn, die Lösung hinter den Kulissen vorzubereiten und nicht, Herr Lanz, Sie werden es mir nachsehen, in Talkshows Ideen, vielleicht schon Vorschläge, die kommentiert sind, auch die vielleicht schon verworfen sind, hier auszubreiten, sondern das in Ruhe und konzentriert abzuarbeiten. Aber ich will keinen Hehl daraus machen. Mein Anliegen ist, mein Projekt ist es, möglichst große Anteile dessen, was wir uns vorgenommen haben und was ich für zentral wichtig halte, auch nach wie vor zu realisieren.
Genau. Sie haben es gerade gesagt und ich verstehe das völlig, wenn Sie sagen, in irgendeiner Talkshow wollen Sie das nicht so zum Besten geben. Das ist aber heute hier ein bisschen mehr. Ich finde, dass die deutsche Öffentlichkeit durchaus ein Anrecht hätte, mal zu erfahren. Und Herr Weil hat gerade so mit dem Kopf genickt. Ich glaube, die Leute sollten vielleicht mal hören, ob es tatsächlich eine Idee gibt, einen Plan B gibt, zumindest eine Andeutung, in welche Richtung die Reise am Ende geht. Woher sollen diese vielen Milliarden kommen? Einsparen geht ja schlecht bei der Summe.
Naja, ich war ja häufig genug bei Ihnen und dann haben Sie mich gefragt, wie können Sie sich eigentlich immer so dumm streiten, die Ampelregierung? Und jetzt in der Tat, es ist eine Zäsur, das würde ich auch so beschreiben, eine Zäsur für die deutsche Wirtschafts- und damit auch Arbeitsmarktpolitik, an der vieles hängt, die Strukturstabilität in Regionen, die sehr stark betroffen sind von neuen Herausforderungen, aber auch natürlich die Voraussetzungen, die wir schaffen müssen, um klimaneutral zu werden und Klimaneutralität mit der Erneuerung unseres Wohlstandes zu verbinden. Also vielleicht darf ich daran auch erinnern, dass das gleiche Bundesverfassungsgericht vor ungefähr 2 Jahren geurteilt hat, dass der Klimaschutz ebenfalls eine Verpflichtung der Politik ist, quasi Verfassungsrang hat. Und diese beiden Urteile, sie sind jetzt beide da und sie sind nicht so ganz leicht zueinander zu bringen. Da muss jetzt also eine politische Arbeit erfolgen. So, was ich sagen kann, ist, dass es den festen Vorsatz gibt, diese Arbeit auch abzuleisten, obwohl die Gelder jetzt erst einmal fehlen. Wie wir es tun, das werden Sie mir nachsehen. Die Technik, die werden wir dann vorstellen, wenn wir uns auf eine oder verschiedene Maßnahmen geeinigt haben. Aber so viel politische Klugheit hat jeder. Alles, was man öffentlich erzählt, kommt viel, sehr viel schwieriger. Und deswegen werde ich mich hier daran nicht beteiligen, an den ganzen Spekulationen und dem Wenn und Aber. Aber das Ziel kann ja nur sein, dass wenn wir die Wettbewerbssituation, also die Widerstandsfähigkeit der deutschen Wirtschaft stärken wollen und die Wettbewerbssituation bestehen wollen gegenüber den USA und China, wenn wir nicht Regionen oder Unternehmen und Arbeitsplätze in den Orkus fallen lassen wollen, dann müssen wir eine Lösung finden, die dem Projekt, das wir mit den 60 Milliarden aufgesetzt haben, entspricht.
Das heißt in Zukunft Wirtschaft vor Klima? Was muss hinten runterfallen, wenn all diese Milliarden plötzlich fehlen? Was ist das, worauf Sie verzichten könnten?
Nein, aber das wäre der falsche Gegensatz. Und das ist ja das, worüber ich die ganze Zeit versuche zu reden. Wenn wir die grünen Technologien der Zukunft einsetzen wollen, dann sollten wir sie möglichst hier entwickeln. Sie werden ja kommen. Es wird Elektrolyse, es wird Wasserstoff, es wird E-Mobilität, es wird Solarpaneele und Windkraftanlagen geben. Die Frage ist, werden die auch hier produziert? Und werden sie mit dem Stahl produziert, der hier produziert wird, und dem Aluminium und so weiter und so fort? Das heißt, die Interpretation, jetzt ist dem Klimaschutz der Zacken aus der Krone gebrochen worden, die ist im besten Fall ein Viertel richtig. Weil natürlich dabei sind auch ein paar Projekte, womit wir jetzt direkte Dekarbonisierungs-, also Klimaschutzmaßnahmen finanzieren, Gebäudesanierung etwa. Aber der Kern des Problems liegt darin, dass wir die Techniken, also den Wohlstandsaufbau, die Wohlstandserneuerung hier im Land jetzt sehr viel schwieriger machen können. Und wenn Sie sich umhören, in den Betrieben, bei den Gewerkschaften, bei den Unternehmensverbänden, die Sorge ist jetzt nicht, dass wir weniger Klimaschutz machen. Die Sorge ist, dass wir all die Investitionen und die Wertschöpfungsketten, die wir aufbauen wollen, jetzt nicht oder sehr viel schwieriger tätigen wollen. Es ist also ein ökonomisches Problem, das jetzt entstanden ist. Und das kann man natürlich heilen. Also im Klimaschutzbereich kann man heilen, sagt man, kaufen wir eben den Stahl aus, weiß ich nicht, aus Indien. Aber damit ist eben auch gesagt, dass die Stahlproduktion in Bremen oder im Saarland nicht zukunftsfähig gemacht wird. Und das können wir ja wohl nicht ernsthaft wollen. Das können wir doch, also ich jedenfalls will das nicht. Und deswegen ist der Nordstern, den wir uns ins Schaufenster hängen müssen oder an dem wir uns orientieren müssen, ist zu sagen, wir müssen das nach wie vor möglich machen.
So. Jetzt haben Sie sozusagen das ganze Dilemma wirklich umfassend beschrieben. Deswegen nochmal an dem Punkt die Frage. Im Juni diesen Jahres reden Sie so im Bundestag. Da haben Sie offenbar schon geahnt, was auf Sie zukommt. Wie kann es sein, dass man dermaßen nicht vorbereitet ist auf dieses Szenario?
Noch einmal, der politische Modus vivendi dieser Regierung ist von Anfang an, eine Krise nach der anderen zu bestehen und abzuarbeiten. Die Energiekrise, Covid-19.
Aber Sie haben die Krise geahnt, Herr Habeck.
In einer weltpolitischen Lage, die...
Herr Habeck, Sie haben die Krise geahnt.
Ja,
Darf ich noch mal fragen? Darf ich noch mal fragen? Christian Lindner, auch Ihre Sendung natürlich. Der Bundesfinanzminister Christian Lindner, welche Rolle spielt er dabei? Sie hätten es sich doch sehr viel einfacher machen können. Herr Weil nickt gerade und ich ahne auch beim Blick zu Frau Grimm, warum. Sie hätten es sich einfacher machen können. Sie hätten ein weiteres Mal den Notstand ausrufen können. Dann hätten Sie die Schuldenbremse umgehen können. Und dann hätten Sie dieses Geld jetzt. Dann hätten Sie diese Schulden aufnehmen können. Ist es zutreffend, dass es die FDP war, die darauf bestanden hat, diese Schuldenbremse einzuhalten und dass wir deshalb jetzt unter anderem in der Situation sind, in der wir sind?
Wir treffen Entscheidungen als Regierung gemeinsam.
Das ist nicht die Antwort auf die Frage. Ich würde gerne wissen, War das der explizite Wunsch?
Genau die Antwort.
Aber war das der explizite Wunsch der FDP, es genauso zu machen?
Es geht darum, dass eine Regierung eine Entscheidung immer gemeinsam verantwortet und trifft.
Also ja.
Und so tragen wir diese Konsequenzen jetzt auch als Regierung gemeinsam und werden auch gemeinsam Lösungen finden.
Also ja.
Ich habe gesagt, die Regierung hat im Jahr 23 die Schuldenbremse, den Notfall nicht ausgerufen gehabt. Und das ist eine gemeinsame Entscheidung der Regierung gewesen.
Hinter der Sie vollumfänglich
standen? Per Definition entscheidet eine Regierung immer gemeinsam.
Eine Entscheidung, hinter der Sie...
Keine Regierung mehr.
Hinter der Sie gestanden haben?
Ich will jetzt nicht den Bundeskanzler zitieren, aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern.
Das sagt ja alles. Der zweite Punkt, der mich interessieren würde,
Herr Lanz, es ist egal, wenn ich das nochmal aufgreifen darf.
Nee, aber es ist doch interessant, das muss man doch mal verstehen, was die Genese dieser Geschichte ist. Und das ist ja nicht trivial, was da passiert. Es ist eine tiefe Krise, in der wir da gerade stecken.
Entscheidend ist vor allem, dass wir rauskommen, dass wir jetzt nach vorne schauen und dass wir nicht nach hinten gucken, sondern versuchen, die Dinge jetzt schnell in Lösung zu überführen. Und das ist kompliziert genug. Sie haben es ja gesagt, 60 Milliarden, und das ist ja sozusagen die kleinste Summe, über die wir reden. Die sind nicht einfach so zusammenzukratzen. Und deswegen sind rückwärtsgewandte Debatten, die sind wahrscheinlich feuilletonistisch interessant, aber sie helfen mir jetzt im Alltag gar nicht. Und sie helfen auch den Unternehmen nicht und sie helfen auch den Menschen nicht. Es geht jetzt darum, schnell Lösungen zu finden. Und wenn es nach mir geht, Lösungen, die aus den guten politischen Gründen, die ich versucht habe zu nennen, dazu führen, dass wir diese Investitionen, die wir dringend im Land brauchen, aus verschiedenen Gründen, Klimaneutralität, Wettbewerbsfähigkeit und so weiter, auch hinbekommen. Und deswegen ist die Debatte zurück keine sinnvolle.
Frau Grimm, wir haben ja auch als Sendung ein bisschen die Aufgabe, therapeutisch tätig zu sein, gelegentlich ein bisschen Vergangenheitsbewältigung zu machen. Verstehe Herrn Habeck, dass er das jetzt gerne umgehen möchte. Würde Sie trotzdem noch mal gerne fragen, auf wessen Betreiben hin ist nicht der Notstand ausgerufen worden? Warum hat man diese Entscheidung so getroffen? Ich würde das einmal gerne verstehen.
Ja, also zunächst mal ist das Urteil natürlich ein finanzpolitischer Wendepunkt und wahrscheinlich auch ein klimapolitischer Wendepunkt. Man hätte
das ist groß,
für 2023 den Notstand sicher ausrufen können. Das wäre eine Alternative gewesen. Im Gutachten des Sachverständigenrats im November 22 haben wir uns schon dahingehend geäußert, auch im Umfeld des Gutachtens, dass man doch besser den Notstand ausrufen sollte, als diese Buchungstricks zu machen, wo wir auch nicht ganz sicher waren. Es ist einfach nicht vereinbar mit dem, wie man das zunächst ausgelegt hätte. Und das ist aber in der Vergangenheit häufiger passiert. Jetzt nicht in dem Umfang, aber es gibt verschiedenste Sondervermögen, die auf die Art befüllt sind. Es betrifft den Klima- und Transformationsfonds, es betrifft den Wirtschaftsstabilisierungsfonds, aber es betrifft auch...
Also das heißt, damit die Zuschauer das verstehen, einmal die 60 Milliarden, das ist die Summe, die jetzt sozusagen für unzulässig erklärt worden ist. Aber ich sagte eben gerade, auch der ganz große Fonds, die 200 Milliarden, das ist der zweite, von dem Sie sprechen, auch der ist mittlerweile blockiert. Und der Habeck sagt, braucht ihr gar nicht zu klagen, weil wissen wir eigentlich schon, auch das wird das Bundesverfassungsgericht kassieren, weil auch der genauso, Sie sagen Buchungstrick, umetikettiert worden ist.
Aus dem auch die Energiepreisbremsen zum Beispiel bezahlt werden. Und jetzt ist es natürlich so, dass für 2023, zu Beginn des Jahres 2023, war es natürlich so, dass gerade da die hohen Energiepreise bei den Verbrauchern ankamen. Deswegen hat man ja die Energiepreisbremsen beschlossen. Die waren ja erst 2023 dann wirklich wirksam und implementiert. Und insofern hätte man es auch wahrscheinlich mit einer Notlage machen können.
Jetzt nochmal die Frage, wer hat das verhindert?
Das hat die Bundesregierung so beschlossen. Es war sicherlich so, dass man Bedenken hatte, nochmal die Notauslage zu erklären, weil man vielleicht dachte, oh, dann kommen wir noch auf alle möglichen Ideen, was man da ausgeben könnte. Das war vielleicht ein Argument, warum jetzt das genauso argumentiert wurde. Ich war ja nicht Mitglied der Bundesregierung. Auf jeden Fall ist es natürlich so, dass jetzt auch verschiedene Sondervermögen in den Ländern betroffen sein könnten. Und es ist natürlich völlig richtig, dass die Bundesregierung jetzt dafür sorgen sollte, diese Probleme zu adressieren, die aus dem Urteil folgen. Auch wenn das Urteil sich nicht direkt auf den Wirtschaftsstabilisierungsfonds bezieht. Weil natürlich möchte man jetzt nicht wieder eine Situation der Unsicherheit kreieren, sondern jetzt muss man wirklich
ja
aufräumen.
Jetzt. Also, mehr haben wir Verunsicherung Unsicherheit, geht gerade
aber
nicht.
Das, was jetzt passieren muss, ist eine Aufarbeitung, die eben die Unsicherheit massiv reduziert, sodass wir dann wieder eine Situation haben, in der man sich darauf verlassen kann, was finanzpolitisch entschieden wird.
Herr Weil, wer hat es verhindert?
Das kann ich Ihnen nicht sagen, aber es wäre in der Tat, ich bin ja nicht Teil der Regierungsdiskussion der internen, aber richtig wäre, man hätte natürlich für 23 auch eine Notlage beschließen können. Was wäre nicht? Im Nachhinein betrachtet wäre das auch wesentlich klüger gewesen. Nur das eigentliche Dilemma hätte das auch nicht gelöst, denn was das Bundesverfassungsgericht wirklich mit seiner Entscheidung willentlich oder nicht, schonungslos offenlegt, ist eine echte Schwachstelle der Schuldenbremse. Wir haben, Robert Habeck hat es am Anfang gesagt, jetzt eine Phase von manchen Jahren, ich sag mal von 10 Jahren, wo wirklich an den unterschiedlichsten Stellen viel passieren muss, viel investiert werden muss. Und wir können doch nicht von Jahr zu Jahr immer sagen, so, jetzt haben wir aber die Notlage und jetzt haben wir sie schon wieder und jetzt haben wir sie zum dritten Mal. Das Grundgesetz gibt im Moment noch keine vernünftige Antwort auf die Frage, was machen wir mit einer Herausforderung, die nicht kurzfristig ist, sondern die eine mittelfristige ist. Und deswegen vielleicht auch gar nicht mehr unbedingt eine Notlage, sondern nur mal eine Entwicklungsphase, in der sich unser Land befindet. Und was ich mir wirklich wünsche, ist, wenn jetzt dieser ganze Nebel sich verzogen hat, dass dann die vernünftigen Menschen mal zusammenkommen und sich fragen, was lernt uns das eigentlich für eine sinnvolle Ausgestaltung der Schuldenbremse, so wie sie jetzt ist, ganz egal, wer regiert. In diesen Zeiten, in denen sich alles wahnsinnig schnell ändert und alles gleichzeitig, ist es wenig praktikabel. In der sich unser Land befindet. Und was ich mir wirklich wünsche, ist, wenn jetzt dieser ganze Nebel sich verzogen hat, dass dann die vernünftigen Menschen mal zusammenkommen und sich fragen, was lernt uns das eigentlich für eine sinnvolle Ausgestaltung der Schuldenbremse, so wie sie jetzt ist, ganz egal, wer regiert. In diesen Zeiten, in denen sich alles wahnsinnig schnell ändert und alles gleichzeitig, ist es wenig praktikabel.
Frau Bobrowski, auch an Sie die Frage, wie groß ist der Scherbenhaufen, vor dem man da jetzt steht? Und wer ist verantwortlich dafür, dass das so gemacht worden ist?
Naja, es legt natürlich noch mal deutlich einen Konflikt, den wir schon lange beobachten, von Positionen innerhalb der Ampel, die nicht ohne weiteres vereinbar sind oder man kann auch sagen unvereinbar sind. Also die FDP besteht auf hoher, großer Haushaltsdisziplin, Einhaltung der Schuldenbremse insbesondere. Und SPD und Grüne mit unterschiedlichen Schwerpunkten sagen, es muss viel Geld in die Hand genommen werden und investiert werden in die Transformation der Wirtschaft und in andere Dinge, Hilfe für Verbraucher und so weiter. So, und das ist, das war die Ausgangslage ja auch schon in den Koalitionsverhandlungen. Und das ist im Grunde genommen, dann hat man gesagt, dann macht man beides. Und das ist dann der Versuch der Quadratur des Kreises, die bekanntermaßen nicht funktioniert oder die nur funktioniert, wenn man eine Umgehungskonstruktion wählt. Und so ist es passiert. Und jetzt hat das Bundesverfassungsgericht das mit sehr klaren Worten, auch in einer, nicht nur in sehr klaren Worten, sondern auch ohne jegliche Übergangsfristen. Also die Leute, die gesagt haben,
genau, ganz
das
direkt.
Kann auch...
Ein sehr hartes, sehr nüchternes, aber sehr hartes Urteil.
Und aber eben auch ohne jegliche Übergangsfristen. Also die Menschen, die darauf geschaut haben und gesagt haben, das kann auch schief gehen. Und ehrlich gesagt, innerhalb der Bundesregierung, so habe ich das wahrgenommen, ist die Zuversicht eigentlich gestiegen nach der Eilentscheidung im vergangenen November, wo man, was aber dann eben nur eine, so heißt es dann ja unter Juristen, Abwägung gewesen ist. Also ist es schlimmer, wenn die jetzt ausgesetzt wird oder wenn sie jetzt nicht ausgesetzt wird. Also man guckt auf die Folgen, aber macht noch keine volle Rechtsprüfung. Da kehrte dann so eine gewisse Zuversicht ein, auch diese Hoffnung, dass das Verfassungsgericht am Ende auch politisch denkt und in dieser gesamten Krisenlage jetzt nicht auch noch der Bundesregierung die Grundlage wegziehen würde, die Geschäftsgrundlage eigentlich wegziehen würde. Da war eine gewisse Zuversicht da und das erklärt vielleicht auch, warum wir jetzt ja auch heute wieder hören mussten. Es ist im Grunde, also ich befürworte das ja sehr, dass jetzt über eine Lösung nachgedacht wird, aber es wäre natürlich, würde viel von Verunsicherung wegnehmen, wenn man jetzt sagen würde, ja, wir haben mit diesem Szenario zumindest gerechnet, wir haben gehofft, dass es anders kommt, wir mussten damit rechnen und deswegen ist unser Plan jetzt XYZ. So, das ist natürlich jetzt nicht hilfreich. Zur Frage, wer hat es sich ausgedacht? Ich war ja auch nicht dabei. Okay. Ich habe natürlich verschiedene Geschichten gehört und die sind, wie in Berlin, alle Geschichten immer interessengeleitet. Deswegen weiß ich nicht genau, was die Wahrheit ist. Aber es war wohl so, dass das Finanzministerium das ja innerhalb der Koalitionsverhandlungen noch unter Olaf Scholz geführt wurde mit dem Staatssekretär, versucht hatte, aus diesen unvereinbaren Positionen diese Idee zu entwickeln. So war jetzt die Geschichte, die ich am häufigsten gehört habe. Ob also, sie das wahrer macht, weiß ich nicht. Aber dass dann am Ende die SPD gesagt hat, so, das ist jetzt die Idee, mit der vielleicht alle leben können. Und haben alle gesagt, ja, und den Koalitionsvertrag unterschrieben. So, Herr Habeck war dabei, der wird es sagen können. Aber er hat ja gesagt, er will es nicht sagen. Insofern kommen wir wahrscheinlich an der Stelle jetzt nicht weiter.
Herr Habeck, die große Frage, wie geht's jetzt weiter? Der Blick nach vorne, wo sparen wir? Wie machen wir das jetzt? Friedrich Merz schlägt vor, wir sollten jetzt mal beim Thema Soziales, Bürgergeld und so weiter einsparen. Wie finden Sie das? Kindergrundsicherung.
Im Moment kommen wir gerade aus einer Phase raus, die vielen Menschen sehr viel zugemutet hat. Die hohe Inflation, die hohen Preise für Lebensmittel, für Energie, für alle Konsumgüter. Also sehr viele Menschen sind in dem letzten Jahr ärmer geworden. Deswegen gibt es natürlich auch einen Grund, jetzt nicht im sozialen Bereich den Druck noch einmal zu erhöhen. Die Spannung im Land, die gesellschaftliche, die demokratische, sie ist ja hoch genug. Ist ja nicht so, dass wir die stabilste Phase dieser Republik gerade erleben, sondern ganz im Gegenteil. Es gibt hohe Unsicherheit, die gesellschaftliche Stimmung ist aufgeraut, fast porös. Das muss man eben auch mit bedenken. Und so geht es mit allen Vorschlägen, die ich im Moment lese und höre und was ich so mitbekomme. Wenn man Gelder erhöhen will, Steuern erhöhen will, erhöht man damit wahrscheinlich auch die Kosten für irgendwelche Produkte oder man schmälert die Ausgabenseite, also treibt die Inflation noch einmal an oder vermindert die Kaufkraft. Und insofern ist das jetzt nicht ganz einfach aus dieser widersprüchlichen Aufgabe, die uns ja gestellt ist, ich wiederhole es nochmal, auch letztlich verfassungsgerichtlich gestellt ist, nämlich den Klimaschutz ernst zu nehmen und gleichzeitig die Schuldenbremse penibel einzuhalten, eine neue Lösung zu finden. Und erlauben Sie mir doch mal, Herr Lanz, dass ich mich an diesen Spekulationen nicht beteiligen möchte. Jetzt muss die Regierung, das hat ja Frau Bobrowski gerade gesagt, Lösungen präsentieren. Und die präsentieren wir am besten, indem wir uns hinter den Kulissen abstimmen und dann sie nach außen darstellen.
Weil ich aber trotzdem heute die Chance habe, schließen Sie Steuererhöhungen aus?
Noch einmal, das ist jetzt alles Spekulation. Und ich möchte mich daran gerne nicht beteiligen.
Aber Sie schließen sie nicht aus?
Das ist unfair, Herr Lanz, wenn Sie jetzt sagen, ich möchte mich dazu nicht äußern. Aha, dann habe ich eine Äußerung gehört. Das ist jetzt tatsächlich eine sensible Phase. Ich würde es vielleicht mal so formulieren. Die ist so sensibel, dass ich es sehr begrüßen würde, wenn alle demokratischen Parteien und Politikerinnen und Politiker sich jetzt helfen würden, unterhaken und gute Ideen zur Lösung beisteuern würden. Okay. Das ist keine Phase, auch wenn man Recht bekommen hat vor dem Gericht. Das hat ja die Union, also die Opposition, die uns gegen uns geklagt ist, wo man darüber frohlocken kann. Da sind zu viele Menschen, zu viele Schicksale jetzt sehr unmittelbar davon betroffen. Und deswegen müssen wir alle, die das Interesse haben, dass das Land stabil in die Zukunft geführt wird und gesellschaftlicher Frieden erhalten und vielleicht wieder erstmal hergestellt wird, dafür arbeiten, dass wir jetzt gute Lösungen finden. Und die finden wir nicht, indem wir uns gegenseitig über Talkshows oder Medien belehren, was alles gehen würde oder nicht gehen kann.
Okay, ich entnehme dem, Sie schließen tatsächlich nichts aus. Und ich kann mir das auch vorstellen, dass man nichts ausschließt im Moment. Ich würde Sie trotzdem gerne fragen, weil Sie dieses gesellschaftliche Klima jetzt auch schon zum zweiten Mal ansprechen. Auch dieses Frohlocken von Friedrich Merz, das da zu vernehmen war, auch in der Union ganz grundsätzlich. Sie haben dieser Tage bei den Kollegen im Deutschlandfunk, ich glaube Montag war es, ein ziemlich wütendes Interview zu dem Thema gegeben und haben sich sozusagen darüber beklagt, was Ihnen da Friedrich Merz angetan hat mit dieser Klage. Wie ist Ihr Verhältnis im Moment?
Nein, die Vokabeln sind nicht ganz richtig. Weder ist mir was angetan worden, noch würde ich Beschreibungen wie Täter oder Opfer für richtig finden. Niemand, der vor Gericht sein Recht einklagt oder Recht überprüfen lässt, ist ein Täter. Dies ist die völlig falsche Vokabel. Und niemand, also jedenfalls nicht die Bundesregierung, sollte sich in eine Opferrolle reindenken oder reinfühlen. In der Tat, was ich nicht angemessen finde, so möchte ich sagen, ist der Umgang mit dem Urteil. Da war manchmal so ein feixender Übermut. Und wenn man sozusagen einen politischen Sieg oder einen Punktsieg erringt, dann soll man sich darüber meinetwegen freuen. Das kann man keinem nehmen und auch keinem verwehren. Aber man muss sich schon klar machen, und das fehlte vielleicht in der ersten Reaktion auf das Urteil, was damit sich verbindet. Und es ist ja manchmal hilfreich, sich in die Situation der anderen zu versetzen. Also ja, es könnte, hätte auch sein können, dass jemand, also die Grünen, die FDP oder die SPD in der Opposition dagegen geklagt hätte. Es hätte aber auch sein können, dass die Union eine ähnliche Lage jetzt hat oder bewältigen müsste. Und wie würde sie damit umgehen? Und man sieht es in den Bundesländern, das sind ja auch, ich rede immer von der Union, das ist, glaube ich, sehr ungenau. Es gibt die Union in Berlin und es gibt Ministerpräsidenten und Wirtschaftsministerkollegen in den Bundesländern, die hoch alarmiert sind, die hoch besorgt sind, die versuchen jetzt ebenfalls eine Lösung zu bekommen. Frau Grimm hat es gerade angesprochen, auch Länder Haushalte haben ähnliche Konstrukte gewählt, die jetzt möglicherweise ebenfalls nicht mehr zur Verfügung stehen. Also da, wo die Verantwortung ausgeübt wird, da ist die Besorgnis groß vor dieser Situation. Und Verantwortung kann man ja auch in der Opposition ausüben. Deswegen würde ich mich freuen, wenn wir einen Modus finden würden, wo wir uns gegenseitig helfen oder stützen. Und ich würde auch darauf wetten, dass bei einem nächsten Wahlkampf die Menschen in Deutschland klug genug und wahrscheinlich auch lösungsorientiert genug sind, dass sie diejenigen, die jetzt die Lösung präsentieren, wählen. Egal ob Opposition oder Regierung. Diese Wette müssen wir doch eingehen, dass wir nicht das Destruktive in Deutschland politisch belohnen, sondern das Konstruktive. Und an dem Punkt sind wir jetzt.
Zum Abschluss noch zwei Fragen. Ein Mann aus Ihrer eigenen Partei, Jürgen Trittin, sagt, auch ich hätte gegen diesen Haushalt geklagt, wenn ich in der Opposition gewesen wäre. Haben Sie ihn schon angerufen?
Nee, habe ich nicht. Aber es ist auch, also wahrscheinlich meint Jürgen Trittin, es macht Sinn, sich in die Rolle des anderen zu versetzen. Und Politik ist manchmal, und das ist nicht die schönste Seite der Politik, fast wie ein Spiel. Man probiert, was man kann, gegenüber der anderen Seite den anderen eins auszuwischen. Irgendwie ist das ein Teil der Welt, in der auch ich politisch unterwegs bin. Und dann freut man sich über die Schlagzeile, vielleicht ein Gerichtsurteil und so weiter. Und Jürgen Trittin, ich habe das nicht gelesen in Gänze, nur das Zitat habe ich gesehen, hat vielleicht sagen wollen, naja, jetzt bevor man sich ärgert über die anderen, überlegt euch mal, was wir gemacht hätten. Aber der Umkehrschluss ist eben auch richtig, dass sich die anderen, wenn ich so reden darf, die Opposition im Deutschen Bundestag, die demokratische Opposition, sicherlich fragen sollte, wie kommen wir da jetzt raus? Also, dass wir ein Stück weit vielleicht die Rolle von Zorn und Häme jetzt mal verlassen und ernsthaft daran arbeiten, eine ganz schwierige Situation zu bestehen und zu bewältigen. Und noch einmal, die Situation, ja, sie ist natürlich auch für die Ampelregierung schwierig. Aber es ist nicht in allererster Linie ein Problem einer Regierung, sondern es ist ein objektives Problem, dass Deutschland, nachdem ihm die Hälfte seiner Gasinfrastruktur und Lieferungen weggebrochen ist, nachdem wir in einer anderen Welt uns wiederfinden, als noch der Koalitionsvertrag sie vorgefunden hatte, als wir ihn geschlossen haben, weil die Amerikaner ein riesiges Subventionsprogramm aufgelegt haben, das wir damals noch gar nicht kannten, weil der Krieg in der Ukraine fortdauert und wir die Ukraine unterstützen müssen und wollen mit Milliardenzahlungen, die ebenfalls nicht vorgesehen waren. Dass wir in dieser Welt bestehen müssen, ist ja eine objektive Herausforderung. Jede Regierung würde sich ihr stellen müssen und mit dieser Haltung jeder Regierung kommt man vielleicht auch in eine Gesprächssituation, dass man die im Moment so verkeilten und schwer vorstellbaren Lösungen dann doch möglich macht.
Ich wollte gerade sagen, also noch abschließend noch mal gefragt, weil Sie das gerade andeuten. Das heißt, da haben Sie ja ganz, ganz schwierige Gespräche mit Christian Lindner vor sich. Die FDP frohlockt ja auch, ihre eigene Regierung frohlockt oder der Teil ihrer Regierung frohlockt sozusagen, indem man sagt, Gott sei Dank ist das jetzt mal gerade gerückt und diese Subventionitis, sage ich jetzt mit meinen Worten, die muss mal aufhören. Wir müssen jetzt mal ernsthaft mit weniger Geld bessere Politik machen. Sie sind der andere Teil, der also dafür steht, dass man sagt, die ganze Welt subventioniert und ob uns das gefällt oder nicht. Wir müssen diesen Wettlauf in irgendeiner Form, der uns von außen aufgedrängt wird, den müssen wir irgendwie mitlaufen, weil wir ansonsten als wichtiges Industrieland irgendwann uns ganz hinten einreihen müssen.
Also erst einmal möchte ich sagen, dass ich Christian Lindner häufig treffe und sehe und ihn alles andere als verlockend wahrnehme, sondern tatsächlich hochkonzentriert in der Situation,
Herr Schulte, gemeinsam Herr gute Dürr, Entscheidungen viele zu andere. Treffen.
Alle die wissen, dass es um wirklich viel geht. So, und zweitens, es gibt für Subventionen im Kern zwei Gründe. Einmal Techniken oder Produkte marktfähig zu machen, die es noch nicht sind. Also die Gesellschaft hat sich entschieden, ich weiß nicht, klimaneutral Auto zu fahren, aber die E-Autos sind noch teurer, niemand würde sie kaufen, also subventionieren wir sie. Das ist, finde ich, ein guter Grund für Subventionen, solange bis sie marktgängig sind. Man kann das auch anders machen, über höhere CO2-Preise, aber auch da stößt man irgendwann an eine gesellschaftliche Grenze, weil die dann ja von denjenigen, die sich nicht gleich ein neues Auto kaufen können, um ein Beispiel zu bleiben, gezahlt werden müssen. Und dann gibt es einen eigentlich schlechten Grund für Subventionen, der eben auch nicht im Lehrbuch für Ökonomie steht, dass Staaten sich nicht nur marktwirtschaftlich und ökonomisch verhalten, sondern dass sie Marktwirtschaft und Wirtschaftspolitik machtpolitisch aufladen, interessenspolitisch aufladen, versuchen Einfluss zu gewinnen. Und in dieser Situation befinden wir uns meiner Auffassung nach. Das heißt, sie werden, Frau Grimm ist ja da und wir reden häufig darüber, sie werden jetzt wahrscheinlich in den nächsten Sendungen verschiedene Ökonomen hören, aber die Trennlinie in der Debatte ist im Grunde die Einschätzung, ob man Wirtschaftspolitik als reine Lehre der Marktwirtschaft denkt oder auch sie als politisch aufgeladene Sphäre denkt. Ein letztes Beispiel. Um mal etwas vielleicht Neutraleres zu nehmen. Wir haben eine hohe Abhängigkeit von Rohstoffen in verschiedenen Bereichen. Und diese Rohstoffe kommen ganz häufig aus China. Also wir sind bei bestimmten kritischen Produkten von China abhängig. Die Rohstoffe, die aus China kommen, sind günstiger, als würden wir sie in Europa herstellen oder aus den Minen holen oder aus Südamerika oder Afrika. Sonst würden wir es ja tun. Jetzt ist die Frage, ist es klug, so eine hohe Abhängigkeit zu haben? Ökonomisch macht man sagen, ja, das kann klug sein. Und wenn wir sie nicht von China haben, dann haben wir sie vielleicht von anderen Ländern. Aber Abhängigkeiten sind nicht weiter tragisch, denn die Märkte werden immer funktionieren und das Angebot, wenn es günstig ist, ist das bessere Angebot. Es mag aber auch, und ich mache keinen Hehl daraus, das ist dann auch meine Analyse, eine Meinung geben, die sagen, eine 100-prozentige Abhängigkeit, auch eine 80- oder 90-prozentige Abhängigkeit in bestimmten Bereichen ist zu hoch. Wir brauchen eigene Verfügbarkeit, zumindest eigene Kenntnisse, wie wir im Zweifelsfall unsere eigene Produktion hochskalieren können. Das ist aber im Kern kein ökonomisches Argument, sondern ein Wirtschaftssicherheitsargument. Und auch in dieser Phase befinden wir uns, ich würde fast sagen, unvorhergesehenerweise, nach dem Ukraine-Krieg oder dem russischen Angriff auf die Ukraine haben wir gesehen, dass Energiepolitik hoch machtpolitisch aufgeladen ist. Und das Gleiche gilt für Rohstoffe meiner Ansicht nach oder für kritische Komponenten wie Halbleiter und so weiter. Und deswegen ist die Dringlichkeit der Situation, neben all dem, was wir schon besprochen haben, Arbeitsplätze, Strukturbrüche, Wohlstand schaffen, Klimaneutralität schaffen, zusätzlich noch eine Frage von, wie robust stellt sich das Land und der Kontinent in dieser schwierigen Phase auf. Und auch da haben wir jetzt eine deutliche Schwächung. Und noch einmal, ich appelliere sozusagen an alle, die mithelfen wollen, dass das Land, die Menschen in diesem Land und die Unternehmen in diesem Land hier gut durchkommen, diese Situation ernst zu nehmen und bei der Lösung mitzuarbeiten. Und dann appelliere ich am Ende oder hoffe ich, ist im Grunde eine Wette darauf, dass in Deutschland die Politikerinnen und Politiker belohnt werden, die eine Lösung herstellen wollen und keine Lösung verhindern. Und wenn wir diese Wette nicht mehr gewinnen können, dann wird es ganz, ganz schwierig, aber wir werden sie gewinnen.
Das ist ein gutes Schlusswort. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie sich dem heute gestellt haben. Weiß, dass Sie wenig Zeit haben. Noch mit der Bitte um Ja oder Nein. Sind Sie weiterhin für die Einhaltung der Schuldenbremse? Ja oder Nein?
Für diese Legislatur ist die Einhaltung der Schuldenbremse, also die Einhaltung, das ist ja klar, die Einhaltung der Schuldenbremse, sagt das Verfassungsgericht, ist Verfassungsnorm. Die muss eingehalten werden. Die Frage, die Stefan Weil aufgeworfen hat, ist die Schuldenbremse klug genug konstruiert für diese Situation? Also kann man sie stärker machen, indem man sie anders macht? Und das wäre meine persönliche Meinung, ja, das kann man tun. Es geht mir nicht darum, die Schuldenbremse abzuschaffen, sondern sie auszurichten auf die Erfordernisse unserer Zeit. Meiner Ansicht nach ist das eine Stärkung. Aber wir haben im Koalitionsvertrag anderes verabredet. Deswegen werden wir eine Lösung für dieses Problem nach den Regeln des Koalitionsvertrags nur in dem Rahmen finden, den wir uns selbst jetzt gegeben haben. Und daran arbeite ich jetzt, wenn ich aus dieser Sendung rausgehe.